Heute ist der zweite Teil zum Thema «So ist Gott». Vor 4 Wochen ist es um die Eigenschaften gegangen, wo nur Gott zugeschrieben werden können. Heute befassen wir uns mit einer Eigenschaft, die Gott mit uns Menschen teilt. So sind wir das letzte Mal gestartet. Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Oder, wie es Luther übersetzt, sich sagt, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ist sie mal ganz anders gelaufen, als ich es ursprünglich geplant habe. Ich wollte nämlich mit euch ein paar Gedanken teilen über Gnade von Gott, von Ewigkeit her, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Treue. Aber wenn ich mich je länger, je mehr mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr ist der Gedanken aufgekommen, ich sollte mal etwas sagen über die Namen von Gott. Weil die Namen oder der Name teilt Gott mit uns. Sein Name ist Programm. Der Name Gottes oder der Name von Jesus ist nicht von der Person zu trennen. Name und Person sind identisch. In allen Bereichen von unserem Leben verbirgt sich der dreieinige Gott mit seinem Namen. Eine Eigenschaft, die alle anderen beinhaltet. Ganz allgemein. Namen haben ja in der Bibel eine besondere Bedeutung. Es gibt ja viele, die auf Ja ändern. Jesaja, Jeremia und so weiter. Oder auf El, Daniel, Hesekiel, Gabriel. Am Schluss von einem Namen deutet das immer auf Yahweh, das wäre Ja. Oder El deutet auf Elohim hin, das heisst Gott. Und schon bei seiner Geburt oder schon vor seiner Geburt ist für Jesus eine ganz wichtige Bedeutung von seinem Namen genannt worden. Der Engel sagt nämlich zum Josef: Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist ja die griechische Übersetzung vom hebräischen Jeshua oder Joshua, was heißt er, dessen Heil Jahwe ist, oder das Heil von Jahwe. Und 2 Vers später heißt es dann: Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns, das Zitat aus dem Jesaja Kapitel 7. Und der Name von Jesus hat so eine überwältigende Bedeutung, dass der Paulus einmal später im Philipperbrief schreibt, einer von den grossartigsten Vers im Neuen Testament: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und der gewaltige Name, den er vom Vater bekommen hat, den teilt Jesus mit uns, seinen Nachfolger. Der Name ist Ausdruck von der allerhöchsten Souveränität vom dreieinigen Gott. Drum scheint es mir mehr als nur angebracht und konsequent, dass wir Jesus Herr nennen in unseren Gebet. Nicht als Floskel, sondern im Bewusstsein von dem gewaltigen Namen. Persönlich, das sage ich offen, habe ich ein bisschen Mühe, wenn ich etwa die so kumpelhafte Jesus-Gebet höre. Er ist immer der Herr. Und jetzt möchte ich versuchen, die Eigenschaft, dass Jesus so einen gewaltigen Namen hat, einen überragenden Namen, in unseren Alltag zu übersetzen. Dazu eine kleine Vorbemerkung. Es ist etwa 40 bis 50 Jahre her, da habe ich ein kleines Büchlein mit dem Titel «Der Name Jesu» durchgearbeitet. Und vieles, alle Kettenreferenzen in meine Bibel übertragen. Weil ich dort gemerkt habe, dass der Name von Jesus so eine gewaltige Kraft und Macht in sich hat. Es war ein äußerst lohnenswertes Studium. Und was bedeutet nun die Eigenschaften von Gott? Die Eigenschaft von Gott, dass er seinen Namen mit uns teilt, im Alltag als Christ, aber auch im Gemeindealltag. Ich möchte jetzt ein paar Sachen sagen, was wir alles machen in seinem Namen. Wir kommen zusammen in seinem Namen. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, so schreibt der Korintherbrief. Oder der bekannte Vers, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist etwas, wo wir einfach uns bewusst sein müssen. Wir dürfen zusammenkommen im Namen von unserem Herr Jesus Christus. Und das ist der einzige Grund, in seinem Namen zusammenzukommen. Es ist richtig und schön, dass man sich freut, wieder mal Geschwister zu sehen, dass man sich auf eine gute Predigt kann freuen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir im Namen von Jesus zusammenkommen. Dann bin ich mitten unter ihnen. Es geht zwar in dem Teil vor allem auch um Gemeindezucht. In dem Teil steht das von diesen zwei oder drei. Aber das gilt ganz allgemein. Das ist das Erste, zusammenkommen im Namen von Jesus. Jetzt gehen wir zum Zweiten. In seinem Namen sollen wir beten. So hat uns Jesus oder seine Jünger gelehrt. Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Oder wieder da, nochmal der gleiche Vers. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe da auch ein bisschen viele Namen drin, aber das macht ja nichts. Das hat nichts mit einem salbungsvollen Gebet zu tun, sondern es heisst schlicht und einfach, mit allen unseren Kräften Gott die Ehre geben, seinem Namen Ehre geben. Das ist der höchste Name, zu dem wir beten können. Etwas Drittes. Unser Leben im Alltag. Im Kolosserbrief stehen die Vers, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist ja so ein grossartiger Filter, wenn man daran denkt, da wird einiges zurückgehebt. Wo könnte ich daneben gehen? Auf der anderen Seite wird das Bewusstsein geweckt, dass mein Tun von Jesus Christus geprägt sein soll. Das hat nichts zu tun mit einem sinnlosen Streben nach Perfektion, sondern mit dem Bewusstsein, Gott, der Herr, hat mich an den Ort und in diese Aufgabe gestellt. Ich habe mal irgendwo jemand gelesen, dass eine Frau über dem Spültisch hergeschrieben hat, ja, Da wird dreimal in seinem Auftrag Geschirr gespült am Tag. Einfach zu wissen, wir tun alles oder wir können alles tun im Namen von Jesus Christus. Er teilt den Alltag mit uns. Dann kommt etwas Nächstes. Und auch das ist etwas Wichtiges. In seinem Namen das Evangelium weitergeben. Die Apostelgeschichte heißt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. So schrieb es der Lukas nach der Neuen Genfer Übersetzung. In unserer westlichen Welt gibt es heute Hunderte von Heilsversprechen. Und jede Woche kommen wieder ein paar neue dazu. Die Heilsversprechen, zu diesen Heilsversprechen gehören selbst der Atheismus und der Agnostizismus dazu. Und auch Christen, wir Christen, trifft das immer wieder an, da wird gesucht nach besonderen Wegen, um zu Gott zu gelangen. Und dann bedient man sich auch gern bei esoterischen Angeboten und meint dann, man könne die christianisieren. Aber die Bibel sagt da ganz klar, es gibt nur ein Heil, das Heil im Namen Jesu. Es gibt nur einen Zugang zu Gott und das ist der Name von Jesus. Dann noch zum eigentlichen Ziel vom Leben. Wir kommen ewiges Leben über. Der Johannes schreibt am Schluss von seinem Evangelium, also im zweitletzten Kapitel, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also das ewige Leben, das Leben, das in uns ist, haben wir, weil er sich mit seinem Namen verbürgt. Wir haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist, dass er gekommen ist, der Sohn von Gott. Das fängt da auf dieser Welt, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, seine Lebensschuld eingesteht und bei ihm ablässt, Vergebung empfängt und damit das ewige Leben, das Leben aus Gott überkommt. Das bedeutet auch, dass wir über den Tod raus ewig bei Jesus werden sie. Soweit ganz kurz ein Minimalexkurs über den Namen von Gott, den Namen von Jesus. Dann noch etwas Zweites, ein zweiter Teil zu diesen Namen. Der Abraham Meister war ein spätberufener Theologe im 20. Jahrhundert gewesen. Er hat nämlich erst mit 48 Matur gemacht und nachher Theologie studiert, weil er im Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit hat er keine Möglichkeit gehabt, sich auf den Weg zu machen. Und er hat schon in dieser Zeit angefangen, etwas zusammenzustellen und hat eine Art von grossartigem Lexikon verfasst, die Namen des Ewigen. Darin listet er alle Namen von Gott auf, im Alten und Neuen Testament. Es sind 300 verschiedene Namen. Alle Namen von Jesus Christus sind etwa 250. Und alle Namen vom Heiligen Geist, 98, hat er aufgeschrieben. Und in dem Lexikon fällt etwas Besonderes auf. Der Abraham Meister beschreibt sogenannte Doppelnamen von Gott. Und zwar, dass ein Teil der Name Gottes ist und der andere Teil mit unseren Bedürfnissen zu tun hat. Der Name Gottes, die Eigenschaft, die unseren Bedürfnissen in dem Sinn gerecht werden. Ich bin nicht Theologe und als Nicht-Theologe habe ich die Freiheit, dem zu sagen, das ist so eine, sind so Bindestrichnamen. Ein schwacher Vergleich, der das erklären soll. Seit unserer Heirat im Jahr 73 sind Gläliss und ich unter dem Namen Meier-Liebe. Das heisst, wir gehören zusammen. Und in einem viel grösseren Rahmen trifft das auch auf Gott zu mit seinem Namen, mit seinem Zusatznamen, wo uns zu gut kommt. Schon im zweiten Kapitel der Bibel kommt der herrlichste Doppelname vor. Gott, der Herr. Im ersten Kapitel kommt nur Gott vor, was um die Schöpfung geht. Elohim. Im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose kommt der Begriff Herr, Jahwe vor. Der Schöpfer, der Beziehungsgott. Der Schöpfer in seiner Beziehung zum Geschöpf. Gott, der Herr, oder der Herr, Gott. Die Verbindung kommt im Alten Testament ungefähr 800 Mal vor. Und jetzt ein paar sinnige Verbindungen zu unserem Alltag. Wir gehen zum Ersten. Gott wird sich, also der erste ist Jahwe Jireh, Gott wird ersehen. Geschichte ist vom Abraham, wo er mit dem Isaac, seinem Sohn, zum Berg Moria läuft. Er hat den Auftrag von Gott, seinen Sohn zu opfern. Und sein Sohn fragt ihn unterwegs, los Vater, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist Schaf? Zum Brandopfer. Und dann gibt der Abraham seinem Sohn folgende Antwort. Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und am Schluss heißt es im Vers 14, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Was heisst das für uns? Wir kommen immer wieder in ganz schwierige, menschlich vielleicht aussichtslose Situationen hinein. Und da ist Gott da. Er wird den Weg sehen. Er sieht den Weg. Er weiß schon, wo es durchgeht. Und das ist so eine gewaltige Stärke. In dieser Situation verbindet er sich mit uns. Los, ich bin da, Jahwe, und ich sehe den Weg raus. Vertrau mir. Ich gang dir voraus. Es kommt so raus. Es kommt gut raus für dich. Und das ist auch ein starker Hinweis auf den Ausweg aus der Sünde und Schuldenfalle. Er hat, der Vater im Himmel hat seinen Sohn ausersehen, um das Opfer zu bringen, in seinem Sterben und dann zu verstehen. Und ein ganz kleiner Hinweis, der Berg Moria, zum Berg Moria, dem Gebiet, gehört auch Golgotha. Darum ist das ein Hinweis auch auf Jesus Christus. Das ist das Erste. Jahwe wird ersehen. Das Zweite, ein bekannter Text. Ja, die Israeliten sind durchs Rote Meer durchgegangen, haben miterlebt, wie Gott die Ägypter vernichtet hat. Und dann bei der nächsten Rast ist das Trinkwasser bitter gewesen. Und das Volk hat angefangen zu murren. Und Gott sagt, man soll das Holz ins Wasser rühren. Und dann ist es genüssbar geworden. Und am Schluss von dieser ganzen Sache, von dem ganzen Ereignis, heisst es dann, das muss der Mose dem Volk sagen im Auftrag von Gott. Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. So sagt Luther übersetzt, oder? Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Den Vers hört man gerade in Krankheitszeiten sehr, sehr oft. Aber ganz wichtig ist, die Verheißung ist an eine Bedingung geknüpft. Die Bedingung für das Volk Israel war, loset, laufet auf meinen Weg. Dann bin ich der Herr, dein Arzt. Jahwe, Rapha, der Herr heilt. Oder ich bin der Herr, dein Arzt. Der Doppelname Gottes, auch für ganz, ganz schwierige Momente in unserem Leben. Und dann komme ich zu einem Namen, wo zwei Kapitel später, im 17. Kapitel im 2. Buch Mose steht. Die Geschichte ist eine einfache. Das Volk Israel kämpft mit den Amalekitern. Der Mose geht auf den Berg zum Beten. Und wir kennen die Geschichte, wenn er seine Arme aufhebt, dann gewinnt Israel. Und wenn er sie sinken lässt, dann hat Amalek die Oberhand. Und darum unterstützen ihn der Josua und der Hur. Und darum siegt Israel, weil die Hände oben bleiben. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Der Mose hat dann einen Altar gebaut und hat ihm den Namen gegeben, Jahwe Nissi. Jahwe ist Siegeszeichen, Siegesfahne. Panier kann man auch übersetzen, Standarte. Das heisst, der Mose ist sich bewusst, dass Gott den Sieg geschenkt hat und dass ihm alle Ehre gehört. Das dürfen wir nie vergessen. Er ist immer der Herr, der den Sieg schenkt, der die Überwindung schenkt. Und es ist nicht unsere Kraft, unser Können, unsere Strategie oder was auch immer. Erhobene Hände sind Siegeszeichen und Gott bestätigt das. Jahwe Nissi. Wir gehen einen Schritt weiter, das Leben von Gideon. Er ist in einer ganz schwierigen Situation berufen worden. Die Midianiter haben immer wieder Israel überfallen. Sie haben sie lassen. Und wenn dann die Frucht gewachsen ist, sind sie gekommen und haben alles gestohlen. Und dann wird der Gideon berufen. Mit einem wunderbaren Namen. Jahwe Shalom. Jahwe ist Friede. Jahwe ist Frieden. Und darum hat Gideon dem Herrn den Altar gebaut und hat ihn so genannt. Mitten im Krieg, mitten in der Niederlage. Der Sieg über Midianiter hat er noch nicht errungen, aber mit dem hat Gott Gideon den Frieden ins Herz geschenkt. Ein Frieden mitten in der Depression, smitzt in der Angst, smitzt im Kampf, smitzt in einer ausweglosen Situation, wie sie das Jahr für Jahr erlebt haben. Kennst du das? Wenn Frieden smitzt in der höchsten Spannung ist, smitzt in der Not, smitzt im Auftrag, wenn Gott der Frieden wirkt im eigenen Herz, Jahwe Shalom. Ein nächster Punkt, das ist einer von den ganz schönen, den kennen ihr alle. Der Herr ist mein Hirte. Wir brauchen im Deutschen 5 Worte. Im Hebräischen ist es ein Doppelname. Jahwe Roi. Also ganz, ganz nah. Das ist ein Doppelname für unseren Alltag. So nah ist der Herr Gott mit mir. In meinem Alltag hinein. Das Neue Testament sagt das Gleiche von Jesus. Er ist der gute Hirte. Wir leben manchmal oft mit dem Gedanken, der Herr ist ein Hirte. Aber da steht mein Hirte. Und darum wird uns nichts mangeln. Darum führt er uns auf guten Wegen. Darum. Es ist so ein Kaskadenpsalm, sage ich dem, wo es ein auf dem anderen aufbaut, bis man am Schluss den Kreis schliessen könnt. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da oder lebenslang. Jetzt kommen noch 2 Bedeutungen, auch so Doppelnamen, die für uns sind. Nämlich, der eine ist im Jeremia, schon komisch, Zitgenu, der Herr unserer Gerechtigkeit. In seinen Tagen, das heißt in den Tagen Jesu, wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. In dem Kapitel geht es um Folgendes. Die Hirten, die Leiter, die Führer von Israel haben ihrem Volk nicht gut geschaut. Sie haben es zerstreut, vertrieben, haben nicht nach ihnen geschaut. Und darum sagt Gott, ich will euch jetzt einen rechten Hirte, einen gerechten Spross erwecken aus dem Davids im Geschlecht. Und der wird sein Volk wieder sammeln. Der wird es dann auch später aus allen Nationen zurückholen. Und dann werdet ihr in Sicherheit wohnen. Der Vers, dass der Herr unsere Gerechtigkeit ist, erinnert mich an einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, wo es über Jesus heißt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gerechtigkeit, wo er uns zuordnet, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Ein grossartiger Name. Gott verbindet sich mit seiner Gerechtigkeit, mit unserem Leben. Und das Letzte, da geht es um den letzten Vers im Buch Hesekiel. Jahwe Shama, der Herr ist gegenwärtig, oder hier ist der Herr. In dem letzten Vers steht, so soll der ganze Umfang 18.000 Ellen sein. Und als dann soll die Stadt, das Jerusalem, genannt werden, hier ist der Herr. Der letzte Doppelname, den ich erwähnen möchte. Der letzte Vers, ich habe es schon gesagt, aus dem Propheten Hesekiel. In den Kapitel 40 bis 48 beschreibt er den Tempel und die ganze Umgebung. Und er verhilft uns in diesen Kapiteln, einen Blick zu tun ins tausendjährige Friedensreich mit dem Tempel in Jerusalem. der Tempel, der muss jetzt ja noch gebaut werden. Aber wir dürfen schon voranschauen. Es wird einmal eine Zeit sein, wo der Herr wieder in Jerusalem wohnt, wo sich alles um die Stadt des Friedens wird drehen. Aber Jesus Christus, er ist unsere Gegenwart und er hilft uns, dass wir vorwärts schauen können, dass wir wissen, es wird einmal ein Reich aufgerichtet in aller Ungerechtigkeit, wo er wird herrschen. Das ist wie eine Krönung von all dem, was bisher gesagt worden ist. Für meinen Alltag heisst das, es ist eine vorgezogene, buchstäbliche Erfüllung von der Verheißung von Jesus. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ein kurzer Einblick in eine Eigenschaft, in den Eigennamen von Gott, den er mit uns im Alltag teilt. Amen.